Heute wollen wir uns eine ganz besondere Seite angucken, was es bedeutet, was wir für Angebote haben, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, durch Krisen gehen. Und heute wird es um Weisheit gehen. Denn in Jakobus 1, als es noch so richtig auch über schwere Zeiten Jakobus redet und über Krisen, durch die wir gehen müssen, da sagt Jakobus in diesem Kontext Folgendes von Vers 5. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Mensch mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Also, heute geht es um Weisheit in schwierigen Situationen. Darüber spricht der Jakobus hier. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man über Krisen spricht und wie man sich darin verhält und wie man darin am besten mit Gott durchgeht. Dann ist Weisheit ein ganz zentrales Thema. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich kann so über mein Leben sagen, ich glaube, die allerschlechtesten Entscheidungen meines Lebens habe ich immer getroffen, wenn ich unter Druck war. Also wenn es mir nicht so gut ging, wenn ich irgendwie am Boden war, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen sagst, ja, das kann ich empfinden, ist bei mir ähnlich, aber ich glaube, unter Druck trifft der Mensch die schlechtesten Entscheidungen. Das hat übrigens auch die Werbung verstanden, deswegen ist jedes dieser tollen Angebote nur noch bis zum sowieso und danach wird es sich verdoppeln und die Welt untergehen und du wirst nie wieder sowas Tolles haben dürfen oder zumindest zum dreifachen Preis. Also immer diese Limitierung eines Angebotes, ja, also du musst dich schon jetzt entscheiden und dann kommst du unter Druck und willst nichts verpassen. Also das ist durchaus gewollt. Interessant, menschheitsgeschichtlich finde ich, dass die das schon mit uns viele, viele Jahrzehnte machen und es funktioniert. Also man könnte ja auch denken, dass sich der Mensch dann irgendwann mal weiterentwickelt und das irgendwie durchschaut oder verstanden hat, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Unter Druck treffen wir die schlechtesten Entscheidungen. Und wenn wir also unter Druck sind, was wir manchmal sein werden, wenn wir durch Krisen gehen, durch harte Zeiten gehen, wenn wir so eine richtige Challenge haben, wenn es uns nicht gut geht, dann ist es ganz besonders wichtig, von Gott Weisheit zu erbitten. Was ist Weisheit? Lass uns doch zuerst einmal definieren. Das griechische Wort Sophia ist nicht nur ein schöner Name, sondern ich habe mal so zwei Umschreibungen mitgebracht. Oder vielleicht sogar schon Auslegungen. Das erste ist, Weisheit ist das Verständnis für die wahre Natur der Dinge. Also so quasi auf eine gewisse Art und Weise so einen Durchblick zu haben. Und auch hinter Dinge schauen zu können. Nicht nur ganz viel Wissen, ja. Intelligenz ist ja nochmal was anderes. Du kannst ja Weltmeister im Schach sein und jeden geschlagen haben. Es gibt nicht mal einen Computer, der an dich rankommt. Und aber siebenmal geschieden und kommst gegen dein Drogenproblem nicht an und vieles andere. Das ist ja gleichzeitig möglich, das wissen wir ja. Dass Intelligenz nicht immer davor bewahrt, unter einer Brücke zu landen. Sondern das ist dann schon eher Weisheit. Also das Verständnis für die wahre Natur der Dinge. Oder hier, das ist ein bisschen bodenständiger für die, die das mögen, die richtige Anwendung von Wissen. Jo. Klingt jetzt nicht ganz so romantisch wie das erste, aber Dinge zu wissen, aber nicht nur sie zu wissen. Wissen kann wirklich sehr nutzlos sein, ja, sondern das anzuwenden, ja, in Verbindung mit dem ersten, ein Verständnis wahrer Natur der Dinge. Weisheit ist viel mehr als Wissen. Und Weisheit ist auch viel mehr als weises Wissen. Also ich finde, es gibt so drei Kategorien, über die man nachdenken kann. Einmal Weisheit, darüber sprechen wir heute, göttliche Weisheit. Dann gibt es Wissen, das brauchst du, wenn du gut Schach spielen möchtest. Dann solltest du gewisse Dinge wissen, so die Regeln zum Beispiel. Und dann gibt es so weises Wissen. Das kann man sich auch so aneignen, so von Gurus und weisen Lehrern. Oder ich nenne das immer gerne Glückskeksweisheit. Ich glaube, das ist so ein bisschen ausgestorben. Früher, wenn du zum Chinesen gingst oder so, dann kriegst du doch einen Glückskeks hinterher. Habe ich jetzt lange nicht mehr erlebt. Und dann stand da eine ungeheure Weisheit drin. Ich habe mal so einen entwickelt, als ob ich ein Restaurant eröffnen wollte. Einfach heute nur für euch. Dann steht dann zum Beispiel da drin, Erst wenn alle Stricke reißen, bist du zu dick für die Schaukel. Das ist eine ganz besonders schöne Weisheit, nachdem du gerade am Buffet genommen hast und kaum noch weißt, wie du aus dem Laden kommst. Ich sage dann immer gerne, die kam dann die Dame einmal und sagte so nett zu mir, darf es noch etwas sein? Ich sage, könnten Sie mir den Rest bitte einpacken? Sie sagt, Sie hatten ein Buffet? Ich sage, ja. Erst wenn alle Stricke reißen, bist du zu dick für die Schaukel. Ja, das ist übrigens, das ist frei erfunden, das hat Buddha nie gesagt. Ja, also nur das mal für die, die meine Seriosität hier hinterher in Frage stellen wollen. Sowas kann man anhäufen, Wissen kann man anhäufen. Du kannst dir eine Hörbücher-App installieren, du kannst auf allen deinen Autofahrten Dinge hören und alle klassische Literatur, also ich weiß ja nicht, wer von euch mal Das Kapital gelesen hat, oder solche menschheitsbewegenden Bücher, die meisten nicht. Es gibt übrigens jetzt auch eine App, die fasst das zusammen. Ja, das heißt, in einer halben Stunde sagen die dir, was drinsteht, und ab dann kannst du so tun, als hättest du es gelesen. Passt super toll in diese Zeit. Ich sag mal so, weises Wissen, Wissensanhäufung, was aber in der Krise und in den Problemen deines Lebens leider überhaupt nicht hilft. Weisheit ist etwas, wenn wir sie bekommen von Gott, auch für die Krise, dann wird sich das zeigen. Es wird etwas verändern. Es wird weit über den schlauen Satz hinausgehen, den man einfach mal sagt. Jakobus bringt das sehr schön im dritten Kapitel auf den Punkt, Vers 13 und Vers 17 zitiere ich hier mal. Er sagt, wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke der Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Also durch seinen Wandel, durch sein Vorbild, durch sein Leben, durch das, was man bei ihm so abgucken kann, ja, zeigt er seine Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Was für ein schöner Vers. Oder Vers 17, Jakobus 3. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich was sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Also hier wird auf einmal vom Glückskeks so richtig ins Leben, ganz, ganz praktisch. Und Jakobus, wie ich ihn so kenne, als jemand, der von den Aposteln im Neuen Testament vielleicht dem Judentum so noch am allernächsten steht, klare Ansage, hau den Keks in eine Tonne, wenn du das in deinem Leben nicht wiederfinden kannst, dann ist das wertlos. Ja, dann ist das wertlos, egal wie schön es klingt. Und göttliche Weisheit, die wir bekommen können in Phasen der Krise, die wird etwas bewegen. Weisheit wird sichtbar, praktisch, sie kann vorgezeigt werden, gelebte Weisheit. Und rein intellektuelle Weisheit ist schon ziemlich wertlos. Das zweite ist, Weisheit darf im Glauben erbeten werden. Das ist eine unglaublich klare Verheißungslage, die wir hier haben. Das ist schon, ja, ich finde das sehr, sehr dick, wie er hier das beschreibt. Nochmal unser Text, Jakobus 1, 5. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sich von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Wow. Ich sag mal, das ist ja jetzt nicht so vielleicht. Schauen wir mal, was Gott da so geplant hat. Das ist ja, nein, wenn du Weisheit brauchst in der Krise, in den schlimmsten Situationen deines Lebens, hast du hier eine Verheißung, die unfassbar deutlich, unfassbar eindeutig auf den Punkt bringt, dass Gott jedem gerne Weisheit verleiht. Eine sehr eindeutige Verheißungslage. Und da verstehen wir dann auch für uns als Jesus-Nachfolger, sie ist etwas Himmlisches. Jakobus spricht ja auch von der Weisheit von oben. Das etwas, was der natürliche Mensch nicht hat und auch nicht haben kann. Er kann auch eine gewisse Weisheit haben. Es gibt auch eine gewisse menschliche Weisheit, auch durch Lebenserfahrung und durch viele andere Dinge. Aber hier reden wir von was anderem. Wir reden hier von etwas, was erbeten wird, eine Weisheit von oben, eine göttliche Weisheit. Sie kann man sich nicht erarbeiten, aneignen, sie wird verliehen. Und damit ist Jakobus natürlich ganz nah dran, auch am Alten Testament und den weisen Sprüchen Salomos. Und Sprüche 2, Vers 6 sagt, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Munde kommen Erkenntnis und Verstand. Das heißt, es ist eine Demut hier, glaube ich, von uns gefragt. Zu sagen, Herr, du siehst diese schwierige Situation. Du siehst, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich hier reagieren soll. Und alles, was ich mache, scheint falsch zu sein. Und es gibt ja schon mal so wirkliche Tiefpunkte im Leben. Aber Herr, ich glaube, dass du mir Weisheit schenken kannst. Ganz aktuelle Weisheit. Viel mehr als Logik. Viel mehr als konsequentes Denken. Eine ganz aktuelle Weisheit für diese Situation. Und ich bitte dich demütig, dass du sie mir schenkst. Denn du hast es mir so sehr versprochen. Jetzt fällt natürlich etwas auf in unserem ursprünglichen Text. Manche Bibelkritiker würden sagen, ja, erst wird hier ganz dick eine Verheißung. Wer Weisheit mangelt, der bitte und es wird sie ihm gegeben werden, 100%. Aber dann kommt doch wieder das Kleingedruckte. So eine kleine Floskel, die das Ganze noch so ein bisschen dann wieder relativieren will. Und das hier ist ja nicht nur ein bisschen. 1. Jakobus 1, dann ab 6, der Kontext. Er bitte aber, also um Weisheit, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Mensch mit geteiltem Herzen ist unbeständig in all seinen Wegen. Tja, hätte alles so schön werden können. So eine vollmundige Verheißung und dann der Satz direkt hinterher. Also ich weiß nicht, in mir hat sowas früher so eine Lähmung ausgelöst, zu sagen, ja, irgendwas ist immer. Ne? So gut konnte das jetzt gar nicht bleiben. Irgendwann mussten wir auch zum Kleingedruckten kommen. Mir ist ganz wichtig, bei dieser Bibelstelle eins zu sagen, nämlich, dass dieser Satz unbedingt in diesen Kontext gehört. Ja, wenn du irgendwo in der Bibel liest, Gott ist Liebe, dann darfst du das aus dem Kontext nehmen und behaupten und du liegst immer richtig, ganz egal, was vorher oder nachher steht. Aber es gibt auch Sätze, zum Beispiel diesen, der gehört so zu 100% hinein in den Kontext. Ich erinnere mich sehr an meine ersten Jahre als Prediger in Südafrika. Damals war die Glaubensbewegung, so nannte sie sich, relativ neu. Und es ging irgendwie darum, wegzukommen von einem Erbe, wo man so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ausgeliefert, schicksalsergeben war und sagt, ja, wenn der Herr mich heilen will, dann kann er mich heilen. Ich weiß, er kann das. Aber ganz offensichtlich will er ja nicht. Und so ein schicksalsergebenes Glaubensbekenntnis. Und damals kamen so sehr erfrischende Botschaften, die leider dann irgendwann in ein ziemliches Extrem gingen. Das hat uns auch nicht gut getan. Aber dieses, du kannst glauben und Glaube ist aktiv und du kannst auf Verheißungen stehen und du kannst mit Gott reden über seine Verheißungen. Du darfst ein positives Herz haben und daran glauben, dass Gott wirklich eingreifen kann. Wie immer bei uns Menschen werden die Sachen dann zu Extremen. Und so kam es dann, was ich heute im Nachhinein nenne, eine Lehre über den Glauben an deinen Glauben. Ja? Der Hauptglaube war, dass du an deinen Glauben glaubtest und was der tun könnte. Und dass du deinen Glauben, das war so ein bisschen wie Bodybuilding, war das Glaubensbuilding. Wenn du genug die Bibel bekennst und wenn du genug das so siehst und so weiter, dann wird dein Glaube immer stärker. Und Resultat ist, alles, was du erbittest im Glauben, wird geschehen. Und in dem Kontext nahm man dann auch diesen Jakobusvers und da wird er richtig gefährlich. Da kannst du einen Bibelvers nehmen und ich sag dir, das ist unbiblisch. Und du sagst, entschuldige bitte mal, Uwe, was hast du gesagt? Der steht doch da in der Bibel, ja. Aber der braucht Kontext, ja. Also, da geht es drum, im Neuen Testament ja immer wieder auch, dass ein Satz wie, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ausgereicht hat, um ein wunderbares Wunder zu erleben. Oder dass Jesus den Glauben verglichen hat mit einem Senfkorn, ein winziges Korn, aber das doch so viel bewegen kann. Und in Hebräer 11 natürlich dieser Ansatz, der vom Senfkorn ja stark ausgeht, denke ich mal. Nein, es ist nicht die Menge deines Glaubens, die entscheidend ist, sondern die Substanz des Geglaubten. Du kannst einen riesen Glauben aufbauen. Ich nenne das jetzt mal Glauben. Es ist ja eigentlich mehr so ein Zweckoptimismus. Ich werde Millionär. Wer wird Millionär? Ich. Ich bin ein Kind Gottes. Ich muss noch nicht mal diese Fragen beantworten können. Ich werde es einfach so. Ich habe es einfach satt, hier immer gucken zu müssen. Ich werde jetzt Millionär. Gott hat gesagt, was immer ihr betet, dann glaubt, dass ihr es empfangen werdet. So, ich empfange das jetzt und ich steige mich in diese Sache rein. Und ich kann Riesenglauben entwickeln. Und meine Finanzen bleiben überschaubar. Oder Gott kann ein Wort, ein Rema in mein Herz legen, ja, und ich habe einen winzig kleinen Glauben, aber es geht nicht um die Quantität des Glaubens, es geht um die Substanz des Geglaubten. Was ist es denn da, was ich glaube? Was hat Gott denn da gesprochen? Ja, die Substanz des Geglaubten, und das ist eben ganz wichtig, hier noch einmal zu sagen. Wenn Jakobus sagt, er bitte aber im Glauben, und wenn ich glaube, der empfängt nichts, dann spricht er hier von göttlicher Weisheit. In diesem Kontext gehört das unbedingt rein, und da ist es vielleicht auch eine echte Erleuchtung. Wie ist das denn, wenn Gott uns so bedingungslos verspricht, Weisheit zu schenken, dann auch auf diese Weisheit zu vertrauen oder eben aber auch zu schwanken wie eine Welle zwischen menschlicher Weisheit, zwischen Opas Zitaten, die immer gesagt haben, pass bloß auf und denk an eine Rente, Junge, und so die ganzen Lebensweisheiten, die so da sind. Und da haben wir jetzt Gott um Weisheit gebeten. Und ich glaube, dass Jakobus sagt, er bitte im Glauben. Das bedeutet, das, was ich dann empfange, das werde ich glauben und damit werde ich unterwegs sein. Nicht mal heute so und morgen so, sondern ich werde einen konsequenten Weg gehen. Das heißt, er spricht über das Schwanken zwischen göttlicher und irdischer oder seelischer Weisheit. Und er sagt, ein solcher Mensch ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ich finde, dafür gibt es ein super tolles Beispiel, nämlich den David im Alten Testament. Saul war König über Israels. Er hatte alle Macht. Er hatte absolut alle Macht. Und David hat sich, wartest du noch mit dem, oder? Oh, sorry. Das ist der Nächste, der kommt, ne? Guck mal, jetzt kann ich aufhören, darüber nachzudenken. Dankeschön. Und David war so quasi die Opposition. Gott hatte gesagt, David wird der nächste König. Er war sogar schon gesalbt zum König. Und das hat Saul überhaupt nicht gut gefallen. Und so hat er versucht, ihn gefangen zu nehmen. Er hat versucht, ihn zu töten. Er ist ihm nachgereist. Und wisst ihr, Israel ist nicht so groß. Heute ist es ungefähr so groß wie Hessen. Früher war es, glaube ich, in der Zeit etwas größer, aber auch nicht so viel größer. Ja. Und hier ist der König mit Armee, mit Leuten, die ihm gefallen wollen, in jedem Dorf. Überall sind seine Leute, die dem König nachfolgen und die ja auch sagen, ganz gläubig, er ist der König Israels, von Gott gesetzt und gesalbt. Was will denn hier dieser David, dieser Hirtenjunge? Und er hat alle Macht der Welt und er verfolgt den David, aber er kriegt ihn nicht. Und wisst ihr warum? Hier kommt ein Riesenstück göttliche Weisheit. 1. Samuel 23, 14 sagt, und Saul suchte ihn sein Leben lang, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Punkt. Das nenne ich göttliche Weisheit. So war's. Gott sagt, David, du hast einen Auftrag in Israel. Du wirst hier König werden, du musst jetzt noch eine ziemliche Krise aushalten und eine Zeit der Flucht und dein Leben wird in Gefahr sein, aber ich gebe dich nicht in seine Hand. Peng, das war's. Manchmal sagen Leute, Uwe, hast du eigentlich gar keine Angst, wenn du so nach Nepal fliegst und in die Slums und was uns. Und ich sage, nee, eigentlich habe ich keine Angst. Eigentlich habe ich einen Gedanken, den hat Gott mir geschenkt, tief verinnerlicht. Wenn ich da bin, wo Gott mich will, ist es der sicherste Ort auf Erden. Das kann mitten in einem Kriegsgebiet sein. Gott will mich hier. Dann gibt es keinen sichereren Ort für mich. Das ist göttliche Weisheit. Saul suchte ihn sein Leben lang mit allen seinen Möglichkeiten. Gott gab ihn nicht in seine Hand. Ende aus Nikolaus. Und dann kommt 1. Samuel 27, Vers 1. Guckt ihr mal den Kontrast an. Dort heißt es, David aber sprach zu seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es ist nichts besser für mich, als dass ich in der Philisterland entrinne, so wird Saul davon ablassen, mich forthin in allen Landmarken Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entrinnen. Hä? Das klingt aber jetzt ziemlich anders, oder? Vor allem viel länger. Und viel komplizierter. Saul suchte ihn sein Leben lang, Gott gab ihn nicht in seine Hand. Peng. Und irgendwann kommt dann die Situation bei uns allen. Wo man sagt, man muss auch mal jetzt vernünftig sein. Wir müssen jetzt aber mal wirklich realistisch die Sache angucken. Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Das ist dann übrigens in dem Kontext eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn wir da stehen gerade. Ne? In anderen Kontexten ignorieren wir das ein bisschen. Gott hat uns ja auch einen Verstand gegeben. Und man muss ja auch, man darf den Herrn, den Gott ja auch nicht versuchen. David sagt, es ist nichts besser für mich, als in das Land der Philister auszuwandern. Entschuldige bitte mal, was? Du bist der nächste König Israels. Es geht um dieses Land hier. Hier sollst du ein Segen sein. Hier sollst du das Reich Gottes bauen? Du willst zu den Philistern ziehen? Ja, irgendwann kriegt er mich ja doch. Nein, nein, Gott gibt dich nicht in seine Hand. Und das ist der Grund, warum er dich nicht hat. Du brauchst nicht ins Philisterland ziehen. David folgt jetzt einer menschlichen Weisheit. Er folgt jetzt einer Vernunft und sagt, Mensch, mach keinen Quatsch. Sei mal realistisch. Er zieht rüber zu den Philistern und tut so, als wäre er auf deren Seite. Er ist ein Feind Sauls, das kommt bei den Philistern sehr, sehr gut an. Er ist ein sehr guter Kämpfer und hat seine Leute im Griff und die Philister finden das alles toll. Und jetzt lebt er so ein Doppelleben, so mit einem Bein in zwei Ländern. Immer wieder muss er gucken, dass wenn er die Philister angreift, da wirklich keiner übrig bleibt, der petzen kann. Weil wenn die eigentlich wüssten, dass er total gegen sie ist, uiuiui. Ja? Und dann trotzdem ein Herz, das für Israel schlägt. Und so gelebt er dieses Doppelleben, ja, und das geht überhaupt nicht gut. Er hat eine Stadt dort im Philisterland mit seinen Männern und seinen Frauen und all seinem Besitz. Diese Stadt heißt Ziklag. Und am Ende dieser Phase in seinem Leben, dieses Schwankens zwischen göttlicher und menschlicher Weisheit, wird diese Stadt Ziklag angegriffen, seine Frauen werden entführt. Alles, was er besitzt, was sie besitzen, geht verloren. Und seine Leitungsautorität über seine Männer geht verloren. Seine eigenen Männer wollen ihn steinigen. Seine eigenen Männer, die an ihn geglaubt haben, dass er der König Israels ist. Die an ihn geglaubt haben, dass er die Macht haben wird und dass Gott ihn eingesetzt hat. Alle haben die Schnauze so voll, alle sind so frustriert und seine eigenen Männer wollen ihn steinigen. Und dann wirft sich der David ganz neu auf Gott und er redet mit Gott und er empfängt Weisheit von Gott und er folgt dem, was Gott ihm sagt und dann wird doch noch alles gut. Aber wenn ich so an diesen Ort denke, Ziklag, die erste Stadt Davids mit seinen Männern, verbrannt, alles verloren und die Männer haben schon Steine in der Hand, um ihn zu töten. Es gibt Linguisten, das Wort Ziklag ist nicht sehr leicht zu übersetzen, das ist eine ganz, ganz alte Sprache. Aber es gibt Linguisten, und das finde ich, jetzt meine ich nicht dogmatisch, ich finde es einfach witzig und es hilft mir, daran zu denken. Deswegen teile ich es mit euch. Die sagen, Ziklag in seiner Sprache, dort bei den Philistern, könnte übersetzt werden mit sehr, sehr kurvig. Also quasi Ziklag ist gleich Zickzack. Wenn also die Uwe Schäfer-Bibel rauskommt, die ich übersetze, da wird dieser Ort Zickzack heißen und uns daran erinnern, was Jakobus sagt. Er bitte aber im Glaube. Er bitte aber im Glauben. Ja, und er zweifle nicht. Und er sei nicht wie diese Meereswoge, die hin und her geworfen wird, die mal auf Gottes Weitheit setzt und dann wieder auf Oma. Oder auf irgendwelche Lebenserfahrungen oder so, sondern diese Weisheit, die von Gott kommt, mit der durchzieht und Gott verspricht, dass er diese Weisheit geben wird. Was für ein unglaublicher Segen. Dazu möchte ich noch eine Sache anmerken und dann komme ich zum letzten Punkt. Es ist eine Weisheit von oben, ja, das dürfen wir so mitnehmen, ganz demütig. Es ist eine Weisheit, die von Gott stammt und doch gebraucht Gott auch Geschwister, um uns manchmal zu dieser Weisheit zu führen. Ja, das ist auch manchmal so ein Ding, dass das so, wenn man sagt, ja, Weisheit von oben, lehne nicht an den Arm des Fleisches und hallo, Gott hat uns zur Gemeinschaft berufen und wir sind ein Leib. Wir sollten schon sehr eng miteinander verbunden sein und es ist überhaupt nicht hilfreich, wenn jeder nur die Augen zumacht und alles mit Gott selber ausmacht. So eine Art Individualistenreligion passt unglaublich gut in diese Zeit, ist aber nicht das, was Jesus Christus sich vorgestellt hat. Er möchte uns miteinander verbinden. Und deswegen auch hier noch einmal ein Spruch aus viele tausend Jahre alt, aus dem Alten Testament, Sprüche 24,6. Denn mit weiser Überlegung wirst du glücklich Krieg führen. Also die Übersetzung ist wirklich, die müsste erneuert werden. Das trifft zwar genau, was der Grundtext sagt, aber da bräuchte man eine neue Sprache. Also mit weiser Überlegung wirst du erfolgreich Krieg führen. Es waren kriegerische Zeiten. Israel musste sich immer verteidigen, wurde immer angegriffen. Mit weiser Überlegung wirst du gut Krieg führen. Und jetzt kommt's. Und bei der Ratgebermenge ist Heil. Ja, also dass wir miteinander verbunden sind und diese Weisheit von oben, eben wir uns auch gegenseitig manches Mal zusprechen können und du wirst sie erkennen. Das war mir noch wichtig, damit das auch ausgewogen ist. Jakobus schwärmt von dieser Weisheit und wie sie uns hilft in Krisen und er lehrt über gelebte Weisheit in jeder Situation, wo wir gerade stehen. Jede Situation hat seine Herausforderung, egal wo du bist. So heißt es in Jakobus 1, die Verse 9 bis 10. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Felde. Was gesagt werden soll, es gibt eine Weisheit für den Reichen, und es gibt eine Weisheit für die Armen. Und sie sind in Gottes Reich, in seiner Weisheit auf Augenhöhe. Sie haben eine ganz andere Realität. Diese moderne Übersetzung, ein Gemeindeglied, das in erbärmlichen Verhältnissen lebt. Und dann gibt es ein anderes Gemeindeglied, das sehr, sehr reich ist. Und dazu kommen wir auch später noch im Jakobusbrief. Dann geht es dann auch um Teilen und um Solidarität. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal so die Ausgangsstellung. Arm, reich, beides Kinder Gottes, beide mit Jesus unterwegs und für jedem und in seiner Herausforderung gibt es eine Weisheit. Das arme Gemeindeglied hat seine Würde von Gott. Er hat keine Komplexe, keine Bitterkeit, kein Neid. Seine Weisheit und seine Beziehung zu Jesus machen ihn reich. Das reiche Gemeindeglied weiß um seine Vergänglichkeit, dass er Rechenschaft geben muss. Und um seine Abhängigkeit von Gott. Nein, er ist nicht stolz, arrogant, überheblich. Er gibt freizügig. Er weiß, das, was er hat, das hat er von Gott. Weisheit in jeder Situation. Es gibt göttliche Weisheit für die Ledigen, die es ja manches Mal wirklich nicht einfach haben. Und für die Verheirateten, die es ja manches Mal wirklich nicht einfach haben. Ich kannte mal eine Person, die sagte, also erst wenn ich einen Partner habe, werde ich so richtig meine Berufung erfüllen können. Und dann hatte sie später einen Partner und dann sagte sie, ne, erst wenn sie dem wieder los ist, wird das richtig was werden. Ne? Es gibt eine Weisheit für Ledige und es gibt eine Weisheit für Verheiratete. Es gibt eine Weisheit für die Jungen und es gibt eine Weisheit für die Alten. Es gibt eine Weisheit für Arbeitnehmer und für Arbeitslose. Und seit einigen Jahren habe ich sogar die Erkenntnis, es gibt sogar eine für Arbeitgeber. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen, brauche ich nicht erklären. Es gibt göttliche Weisheit und zwar in jeder Situation. Und Jakobus, und damit enden wir heute, sagt uns, dass Weisheit auch etwas ist, gerade was in der Krise so wichtig ist, nämlich Selbstbeherrschung. Gerade wenn wir unter Druck sind, gerade wenn wir innerlich um uns schlagen wollen, gerade wenn es uns so richtig doof geht, wenn es etwas gibt, was wir brauchen, ist es Selbstbeherrschung. Und letzter Vers, Jakobus 1 vom Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn des Menschen Zorn wirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Ich glaube, so manche Krise und so manche Prüfung vergeigen wir, weil wir unser Reden und unseren Zorn nicht im Griff haben. Und wenn wir so richtig sauer sind auf jemand, das kenne ich doch auch aus meinem Leben, Manchmal habe ich mich gefragt, wie lange muss ich mit Jesus unterwegs sein, um das zu raffen, dass, weil mich jetzt jemand richtig genervt hat, weil ich sein Verhalten unmöglich fand, und vielleicht war es das ja auch, dass das überhaupt kein Grund ist, vor Gott zu sagen, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann muss man mich ja auch verstehen. Nein, was da passiert ist, mag sehr kritikwürdig sein, aber wie du jetzt reagierst, das ist in deiner Hand und damit stehst du vor Gott. Ja, das ist kein Freibrief für dich. Das sagt die Weisheit und das klingt jetzt ein bisschen streng, aber auch das soll dir ja ein Segen sein. Worte können manchmal schlimmer als Gewalt sein und irreparabel. Außer wenn Gott kommt und da ein Wunder schenkt. Wenn diese Weisheit, Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, unsere Herzenssicht wird immer mehr, können wir auf einmal viel besser zuhören? Wir werden nicht vorschnell reden und andere noch unterbrechen in unserem Aufgebrachtsein. Wir werden besonnen und angemessen reagieren. Und ich glaube, das würde uns allen sehr, sehr gut tun, das zu lernen. Weisheit bringt Selbstbeherrschung in den verschiedensten Situationen.